Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner.
Schönen guten Tag.
Patrick Linke.
Ja, das bin ich.
Ja. Hallo, Patrick.
Hallo.
Ja. Wir sind leider beide, alle, wir beide sind ein bisschen angeschlagen.
Das oder? Ist so.
Ne?
Das ist so. Also du im Gesicht.
Ja,
ja ich auch.
Leichte Sportblessur und du ja. Innerlich.
Ja, das ist man nennt es Erkältung oder Männergrippe, aber ich bin ja nicht so wehleidig.
Nein,
es nervt nur so wahnsinnig, dass diese Suppe, diese Sekrete überall rauslaufen.
Bitte, das ist jetzt unappetitlich.
Wieso? Das ist doch so.
Für den Kochpott.
Naja, aber es läuft aus den Augen, es läuft aus der Nase und dann ist die Nase wund und rot und alles. Also es ist doch schäbig.
Ja.
Da hat die Natur sich nichts bei gedacht, glaube ich.
Ja, nee.
Aber es sind Momente der Ruhe, der inneren Einkehr.
Ist das so?
Mhm.
Bla, bla, bla. Außerdem,
ja, was denn?
Zusammen sind wir übrigens
leidenschaftliche Hobbyköche.
Ja, das stimmt.
Ne? Einer von uns ist ganz gewiss passionierter Kochbuchsammler. Der andere von uns ist auch das ganz gewiss der bessere Koch.
Ja, und wir stellen euch in jeder Folge, lass mich doch auch mal was sagen.
Ja, sag doch mal.
Na, zwei Kochbücher stellen wir euch vor.
Ja.
Und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. Heute ist's mal wieder ein Autor. Und zwar unser Stammgast, unser lieber, schöner Stammgast, Ali Güngör.
Na, schön weiß ich jetzt nicht.
Doch, das sieht
ist
gut
ein schöner.
Aus.
Okay.
Ja, der sieht gut aus und vor allem sehr nett. Und die inneren Werte zählen ja.
So ist's.
Ne?
Wir haben ihn ja kennengelernt auch. Er hat ja bei Let's Dance mitgetanzt.
Ja.
Da hatten wir das erste Interview auch. Ne?
Genau, weil du ja auch bei Let's Dance beschäftigt bist.
Ja, das ein oder andere Mal.
Nicht als Profitänzer, sondern eine andere Rolle.
Genau. Ich kann nicht rausgewählt werden.
Nee, das stimmt.
So. Also ich kann nicht, also doch irgendwann dann schon. Das heißt, ach du Patrick, nein, aber ich komme jede Woche wieder
und schaue mir Wie lange machst du das eigentlich schon?
Seit 2006, 3. April 2006, krass, 19. Krass. Staffel dieses Jahr.
Kinder, wie die Zeit vergeht.
Oder? Ja. Time flies when you're having fun, darling.
Ja, so sieht so das ist. Aus.
Dann haben wir ihn getroffen in München in seinem Restaurant Messe.
Genau.
Das war ganz, ganz zauberhaft. Mhm. Richtig schön. Also das hat mir richtig gut gefallen. Das Restaurant oder diese kleine Bar sieht vorne schön aus und dann hat er noch hinten so...
Und dann geht man ein bisschen zickzack durch die Küche hinten durch, dann ist man zack in der...
In Event-Location?
In der Kochschule. Ne?
Kochschule und die sieht auch richtig gut aus.
Ja, ist toll.
Also der Typ hat echt, oder wer auch immer ihm das eingerichtet hat, aber das war richtig sehr, sehr geschmackvoll und natürlich... Also orientalisch möchte ich mal sagen, so ein Touch davon. Aber nicht übertrieben und nicht kitschig und nicht alles Gold, sondern richtig schön gemacht.
Ja.
Lohnt sich. Also wer mal in München ist...
Ich habe gelesen, was so ein Kochkurs bei ihm kostet.
Was denn?
Das ist ordentlich. Ne?
Ja, was kostet
das? Ich kann es jetzt nicht mehr seriös bauen. Also,
okay, hau mal einen raus. Nee, so ähnlich, wie viel?
Nee, mehrere hundert Euro. Ne? Also mehrere
hundert. Naja, gut, das kostet es bei Dieter Müller hier in Bergisch Gladbach auch. Da kommst du mit dem Huni nicht raus.
Nein.
Das lassen sich diese Köche gut bezahlen.
Aber es ist bestimmt ein sehr schöner Abend.
Ich glaube auch.
Ja.
Ich möchte gerne mal Grüße gehen raus, auch zu einem Kochkurs von Frank Buchholz. Der postet das ja auch immer, den hatten wir auch schon
wir
zu Gast.
Wir können ihn einfach buchen.
Wir könnten ihn mal buchen für einen exklusiven Kochkurs. Ich finde das, was er da postet, das sieht, der hat eine hervorragende Produktauswahl. Mhm. Er führt dann also bei Instagram mit diesem Video, geht er da so durch die Küche, bevor
tolle Produkte,
tolle Produkte, also wirklich ganz, ganz toll. Und dann wissen wir zwei natürlich auch, dass er einen hervorragenden Weinkeller hat.
Ja, ich glaube, also, da gehst du auch nicht nüchtern nach Hause.
So,
ne?
Das ist ja das...
Den haben wir auch schönerweise zweimal getroffen.
Ja,
und es war auch jedes Mal ein sehr angenehmer
Absolut. Und das, obwohl er mich ja damals in der Küchenschlacht rausgeschmissen hat. Ne?
Das stimmt.
Mit einer Gamba mehr, die nicht in der Karte steht.
Na gut, aber so, der weiß halt, wie es geht.
So, rausschmeiß, was? Ich mache eine Gamba mehr.
Es war nur die Gamba, sonst hast du natürlich besser gekocht als er, ne?
Natürlich.
Ist klar.
Was lachst du so dreckig?
Das war nur
Wer
die Gamba.
Ist denn hier der
es
Sammler?
Es war nur die Gamba. Ne?
Das war nur die Gamba. Naja, und es war der Radicchio. Und es war der Radicchio. Ich habe damals mit, ist leider nicht mehr unter uns, Sante De Santis, der etwas beleibte Koch aus Stuttgart, ein wahnsinniger Herzenstyp. Und damals in der Jury saß noch die Chefin von Essen und Trinken.
Ja, jetzt watch your mouth.
Ja, aber was denn?
Na, nix.
Nö, also ich kann mich da schon zügeln.
Ja, ja, okay.
Und dann, das Gericht war Rotzungenröllchen auf Radicchio-Salat.
Ja, und sie fand's
auf Radicchio Castelfranco. Also der Radicchio, das kennt man mit der Helle mit den roten Punkten. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das richtig toll gemacht. Ja, ich habe natürlich die Rotzungenrollchen erstmal hervorragend ausgelöst. Dann habe ich sie mit ein bisschen Tomaten-Konkass und Ingwer gerollt, paniert, ausgebacken, aufgeschnitten und auf einen sehr leckeren Radicchio-Salat gemacht. Und weißt du, warum es dieser Frau von Essen und Trinken nicht geschmeckt hat? Weil der Radicchio plötzlich bitter war. Ach, guck mal.
Ich weiß, Patrick, das hast du mir schon mehr als einmal erzählt.
So, Radicchio ist bitter.
Stachel sitzt tief.
Also, weißt du,
dieser Stachel aber sitzt warum, so
also,
tief.
Also ich kann mir ja jede Kritik gefallen lassen, aber dass ein Produkt so schmeckt, wie es schmeckt, das ist doch keine Kritik.
Ja, sprech mit deinem Therapeuten
drüber. Sie hätte ja sagen können, es ist mir zu süß, es ist mir zu sauer oder weiß der Kuckuck was. Aber dass der Radicchio bitter ist, das ist doch wirklich absoluter
für
Käse.
Die, für alle Leute, die vielleicht jünger sind als 50.
Ich habe ihre Kompetenz damit komplett in Frage gestellt.
Ja, Küchenschlacht war übrigens der Vorläufer von Grill den Hänsler seinerzeit mal. Das ist lange her.
Absolut.
Wann war das? Das ist
ewig her.
Ne? Ewig her. Ne?
Dieser Stachel sitzt tief. Ja. Naja, und dann hatte Herr Buchholz eben noch eine Gamba draufgelegt, die eigentlich nicht, also die war bei mir nicht im Warenkorb drin, aber die hatte er plötzlich.
Naja,
und dann sagte sie noch, da ist ja eine leckere Rotfleisch-Gamba, weißt du, wo ich sage, ja, wo hat er die denn jetzt hergezaubert?
Ja.
Aber wie gesagt, der Radicchio war bitter.
Gekonnt ist gekonnt.
So ist's.
Ja. Heute ist übrigens der Tag der kleinen Teller bei uns, ne?
Ja, das ist so.
Wir haben
es geht um Tapas oder Messe, ne? Ja, was ja letztendlich fast das Gleiche ist. Es kommt alles in die Mitte, ne?
Ja, alles in die Mitte, alles auf einen Tisch.
Ja, aber ich habe etwas ganz, ach, da wär's ja, würde es ja gar nicht drauf kommen.
Ne? Und das ist übrigens immer noch Trend. Es ist der Food-Trend 2026. Sharing is caring. Mhm. Essen in die Mitte, alle greifen zu, Snacks und Gerichte, die sich gut teilen lassen. Und es gilt als Gegenpol zur digitalen Vereinzelung.
Ja.
So wird das beschrieben. Ne?
Guck mal.
Ist das denn auch deins?
Nicht immer. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich in Spanien bin oder auf Mallorca oder sowas, ich kann jetzt nicht so oft immer Tapas essen. Also das, also jetzt geht's ja nicht nur um die Dattel im Speckmantel.
Also es gibt ja zwei. Einmal, wenn man essen geht, ob man das gut findet, und einmal, ob man selber zu Hause so kocht.
Genau. Ne? Also zu Hause so kochen für mich oder für zu zweit oder so mache ich das natürlich nicht.
Ja, und das
stellst du in Frage?
Stelle ich nämlich auch in Frage, weil ich, da komme ich auch später nochmal zu, ne? Das ist schon echt Aufwand.
Klar.
Und, aber du machst das auch nicht, ja?
Wir haben ihn ja dazu befragt, mit Aufwand. Genau. Da hat er was dazu gesagt.
Ja,
das
aber
war
das
sehr lustig. Ich habe da mal ein Brot hingestellt. Ist ja schon mal die erste
Messe. Ja, und marinierten Käse und Salat.
So. Ja, das kann man natürlich machen.
Aber da komme ich später auch mal zu. Aber für mich selber, also wenn ich Leute hier bekoche, dann wäre mir das echt zu aufwendig. Ne? Ich mache dann lieber so Tellergerichte und mache 3, 4, von mir aus 5 Gänge, die man vorbereitet.
Ich habe das mal vor Jahren tatsächlich gemacht, so einen spanischen Abend, wo ich mich hingestellt habe in die Küche und wahnsinnig viele Sachen vorbereitet habe. Also ob das jetzt so kleine Chicorée, gefüllte Chicorées waren, ob das die Polpette, also Kalbsbällchen und so, also vieles, auch natürlich die Dattel, auch ein bisschen, da habe ich es mir einfach gemacht, auch ein bisschen Käse und Oliven, aber viele, viele Gerichte, da stehst du schon den ganzen Tag in der Küche.
Ich weiß mal, ich war mal eingeladen bei einer Bekannten, meiner Freundin damals, die hat das auch gemacht, damals in der Anfangszeit von Otto Lengi.
Ja.
Da hat die richtig aufgefahren, ich glaube, die hat 4 Tage gekocht für den Abend.
Ja, klar.
Irre.
Klar.
Ja?
Ja, du willst ja auch nicht enttäuschen. Und wenn du Gäste hast, dann willst du ja auch was zeigen. Nicht?
Ja.
Du willst zwar einen schönen Abend
und
haben.
Und wenn du ins Restaurant gehst, wie findest du ein Sharing-Konzept im Restaurant?
Ich tue mich, mit Freunden habe ich da keinen, also ja, es müssen ja immer Freunde sein. Mhm. Du gehst ja nicht Sharing is Caring, wenn du keine Freunde hast.
Doch, ich war letztens zum Beispiel in der Bullerei, da war der bei so einer Veranstaltung, ist egal. Und da war der erste Gang, war alles auf dem Tisch.
Okay.
Und da sitzt du auf langen Tafeln mit mehreren Leuten zusammen. Mhm. Das soll ja so kommunikativ sein.
Das ist es mit Sicherheit. Wenn jeder seinen eigenen Löffel hat, dann ist das okay. Aber wenn jemand mit dem Löffel reingeht, den er schon im Mund hatte, dann finde ich das nicht so prickelnd.
Okay. Ja.
Also ich habe damit
einfach... Ich bin da auch, glaube ich, zu deutsch. Das ist auch nicht so wirklich meins. Es gibt ja auch hier in Köln-Restaurant, was nur so ein Sharing-Konzept hat, ne?
Wie gesagt, also wir kennen ja auch hier Julia Kump mit ihrer Messebar. Ne?
Ja.
Wenn wir da zu viert waren, wir ja schon da.
Ja.
das machen und dann kommen diese Sachen auf den Tisch, habe ich da überhaupt gar kein Problem.
Die macht das auch irgendwie, diese Riesenplatte am Anfang, diese Messeplatte, das ist aber auch irgendwie sexy. Anders. Das ist sexy. Die macht das gut.
Stimmt. Ja, es sind halt auch kleine Schüsselchen, so, das ist alles sehr aufgeräumt, sehr ästhetisch, mag ich auch sehr. Gott, wir verlabern uns hier so ein bisschen.
Ja, ist das so?
Ja, ich finde das schon.
Aber wir haben noch einen Tag der kleinen Teller.
Da kann man doch mal ein bisschen klein machen.
Ja.
So, ganz klein würde ich jetzt mal anfangen, weil ich habe nämlich wir haben kleine Teller, aber da wäre jetzt, glaube ich, keiner drauf gekommen, wo das herkommt. Hat die Regie? Hallo, ja, Regie.
Hallo, Regie.
Hör mal, die wollten schon was abfahren. Dann fahr ab, Regie.
Check 1.
Den geht hier den Mitarbeitern. Hallo, wir winken den mal in die Kamera.
Hallo, ja, Monika.
Monika.
Bisschen aufpassen, konzentrier dich.
Also, liebe Freunde da draußen, also, wenn wir es von kleinen Tellern haben, dann sprechen wir ja von Tapas, aber hier würde, glaube ich, keiner drauf kommen. Ich habe ein Buch dabei, das nennt sich Schwäbische Tapas.
Ja.
Das ist was Kleines. Von Rainer Klutsch im Ars Vivendi Verlag erschienen. Und da komme ich gleich zu, weil das ist ja kein Einzelfall, dieses Schwäbische Tapas. Mhm. Wir hatten aus dieser Reihe schon mal ein Buch, was ich ganz, ganz fantastisch fand. Jetzt geht es heute um Schwäbische Tapas aus dem Süden Deutschlands, also wo Schwaben ist, muss ich nicht erklären.
Und Rainer Klutsch hatten wir mal im Interview,
und, ne? Komme ich auch zu. Okay. Rainer Klutsch hatten wir auch. Klutsch ist Koch und Schwabe, ist in Leonberg geboren und gehört seit 2023 zur Stammbesetzung der Sendung Kaffee und Tee im Südwestrundfunk. Und ist auch im ARD-Buffet zu sehen. Daran hat sich in den letzten Jahren auch nichts geändert. Er trat bei The Taste auf, hatte mal eine Event-Location und eine Kochschule. Das alles haben wir aber auch schon mal erzählt und gesagt und lässt sich nachhören in der Sendung vom September 2023, Sendung 41. Wer also jetzt Bock hat...
Aber bei Podcast sagt man nicht Sendung, man sagt Folge. Sendung ist Radio oder so. Ne?
Ja.
Also, wie sie machen, also du bist ja so, du bist manchmal so 2010. Ne?
Ja, gut. Aber ich fühle mich da ganz wohl in meiner 2010. Ich glaube, es hat da draußen noch jeder verstanden, was ich meine.
Ja.
Ja? Also, aber du hast ja einfach Bock, mich einfach immer gegen die Wand zu knallen.
Nein, das stimmt
doch
ja nicht.
Doch, das ist schon
das
wahr.
Das stimmt nicht.
Der Stachel sitzt tief, war das erste heute. Und jetzt,
das tut er ja.
Man sagt nicht Sendung. Weißt du, dann lass es doch. Schluck es doch einfach runter. Nimm deinen Keks und dann ist doch auch gut.
Ja, ich spul zurück.
So.
Bitte schneiden. Monika, schneiden.
So. Also, Rainer Klutsch. In seinem ersten Kochbuch, das haben wir ja besprochen, Am Herd meiner Oma, da teilte er so seinen Familienschatz in Form von 80 jahreszeitlichen Rezepten und hilfreichen Tipps, persönlichen Kindheitserinnerungen. Da waren auch sehr schöne Fotos dabei von seiner Familie. Und gab auch einen kurzen Einblick in diese Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Mhm. Nee? Das war das. Jetzt also sein zweites Kochbuch Schwäbische Tapas. Das ist super. In dieser Reihe aus dem Ars Vivendi Verlag sind auch, das habe ich mal nachguckt, das wusste ich gar nicht, ich kannte nur das eine, fränkische Tapas gibt's, deutsche Tapas, das war ja auch mal ein Thema bei uns, norddeutsche Tapas, das würde mich jetzt auch mal interessieren, ehrlicherweise, und was wir hier besprochen haben, waren österreichische Tapas.
Mhm, genau.
So. Das hatten wir auch im Podcast. Letzteres muss ich sagen, also österreichische Tapas hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Das habe ich auch noch in der Küche stehen. Das ist wirklich ein gutes Buch. 218 Seiten haben die schwäbischen Tapas mit ordentlichen Rezepten, die aber leider, und so geht es schon los, nicht im Register aufgeführt sind. Also, es gibt ein Zutatenregister hinten, in dem man die Rezepte dann finden kann. Also, wenn man nach den Zutaten guckt, wenn man weiß, worum geht es. Geschuldet ist das der Einteilung des Buches. Das muss man wissen. Es ist nämlich nicht das klassische Vorspeisen, Hauptspeisen, Dessert, sondern nach den einzelnen typischen schwäbischen, und das sind 20, Gerichten, die man so kennt. Also, die, womit man Schwaben
Spätzle mit Linsen oder so?
Das auch, ganz genau. Du hast es erkannt. Also das ist genau das. Also das geht los. Soll ich das mal vor? Ich kann das gerne vorlesen. Also ich will jetzt nicht alles vorlesen, aber was dir kommt in den Sinn, Linsen mit Spätzle, das gibt es auch, das ist klar. Dann gibt es schwäbischer Wurstsalat.
Gut.
Linsen-Ochsebäckle-Salat gibt's. Krautsalat mit Brezenknödeln. Gell? Geisburger Marsch, das ist natürlich das. Das ist die Suppe. Also das ist... Ja,
okay, kenne ich nicht.
Du bist so super, du kommst in Sub. Das sagt der Schwab auch.
Gell? Okay.
So. Gebeizte Forelle.
Du hast doch mal gelebt, oder?
Ich habe in Karlsruhe gelebt. Ja. Und das ist ja nicht Schwaben, sondern das ist Baden.
Ach cool, geht das wieder los.
Ja, da gab es mal einen Spruch: über Baden lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt.
Ach so, okay.
Das ist ja so, das ist ja.
Oh Gott, wie langweilig ist, wie Köln und Düsseldorf.
Das ist der Unterschied mit einem Schwaben und einem weißen Hemd. Mit einem weißen Hemd kannst du überall hingehen. Das sind so diese Witze, die man damals hatte. Also, Petersilienknödel mit Pilzrahm, Ofenschlupfer, das ist halt das Dessert, das kennt man. So. Also, das sind diese Grundrezepte, so nennt er das, die man so kennt. Also 20 Stück führt er auf. Und daraus macht er dann anschließend drei Abwandlungen oder drei weitere Varianten oder, wie er es nennt, drei Tapas.
Also gibt es 60 Rezepte, ja? Nee, nein. 20, ach so, nee, ich kann gar nicht
20
rechnen.
Und dann nochmal drei dazu, dreimal 20 sind 60, sind 90.
Ja,
so,
genau.
Du hast es erfasst. Also, dann fangen wir mal an. Also ich hatte ja schon gesagt, es gibt den schwäbischen Wurstsalat. Damit geht's los, das ist ein Klassiker, das ist für ihn ein Grundrezept. Und dann geht es weiter, die drei weiteren Tapas sind dann bei ihm gebratenes Paprikagratinar, dann macht er Röstbrot mit Gurkencreme und Röstzwiebeln und gebratene Fleischwurst mit geschmorten Frühlingszwiebeln auf Röstbrot.
Gut.
So, als Variante vom Wurstsalat. Gebratene Fleischwurst, das sind Kindheitserinnerungen für mich tatsächlich. Also so eine Fleischwurst, die man aufgeschnitten hat und einfach in der Pfanne mit Senf und so, ne? So.
Für mich zum Glück nicht.
Ja. Du hast andere. Ich möchte das gar nicht so. Aber du hast es verstanden, worum es geht?
Ja, natürlich.
Gut. Käsespätzle mit Röstzwiebeln. Das ist das nächste, was ich so rausgesucht habe. Dann eben Käsespätzle, Spieße mit Sauerrahmdip. Das wäre dann ein Tipp oder ein Tapper. Mit Käse überbackene Rieslingzwiebeln oder Spätzlesalat mit Käsechips.
Mhm.
So. Lassen wir mit Spätzle, also Linsen mit Spätzle und Seiten. Also Seiten sind Seitenwürstle oder Wienerle, okay. Was sagt man hier in Köln? Wiener Würstchen, ne?
Ja, Wiener Würstchen.
Okay, das sind da unten Seiten oder Seitlinge oder so. Das ist ja da so. Dann auch Linsen, Sprossen mit Gurke, Kartoffelpuffer, Espanadas mit Linsen, Chili und Seiten und dann noch in Bierteig frittierter Schinken und so weiter und so fort. So geht es also lustig weiter, jede Menge Klassiker und jede Menge lustige weitere
Sind
Tapas.
Sind denn die Klassiker auch als Rezept da drin?
Ja, natürlich.
Okay, gut.
Ja, klar.
Gut.
Das ist das Grundrezept, das liefert er, also schwäbischer Wurstsalat und dann kommen drei weitere.
Gut,
so.
Verstanden.
Das ist so verstanden. Auch Maultaschen. Also habe ich noch nicht gesagt, ne? Auch Maultäschle sind natürlich auch drin. Genau. Jetzt zu den Gerichten selbst. Also Rainer Klutsch sieht die schwäbische Küche, darüber haben wir uns im Vorgespräch, habe ich dich gestern mal kurz so gefragt, so ein bisschen, der sieht die schwäbische Küche etwas anders als ich. Damit meine ich jetzt nicht schlechter, sondern einfach nur anders. Also das, was ich so kenne, macht er so ein bisschen anders. Ob das jetzt ein Vorteil ist oder ein Nachteil, das möge jeder für sich selbst entscheiden. Linsen mit Spätzle macht er zum Beispiel mit Beluga-Linsen. Das sind diese schwarzen, kleinen Linsen, die sind ein bisschen, wenn man die gut kocht, sind die ein bisschen bissiger als die gemeinen Tellerlinsen oder welche anderen Linsen, die dann fast breiig eingekocht werden. Er schreibt auch dazu, er mag es bissfest. Und die Meinung ist einfach zulässig, das muss man so sagen. Der Schwabe, den ich so kenne oder die Erfahrung, die ich hatte, auch in Baden werden Linsen mit Spätzle und so gegessen, das ist ein Klassiker, dann ist das eher, die mögen das eigentlich gern breiig.
Okay.
Also gern so ein Schlons, ne? Also ein Eintopf und dann kommt das doch nein und dann muss das doch nicht. Das ist so ein Herzensgericht, gell? Das ist hier in Köln, sagen wir, vom Herz.
Ja.
Ne? So. Sein Nudelteig für die Maultaschen, also das finde ich schön, dass er in Maultaschen, also dass er auch sagt, wie man Maultaschen macht, finde ich ganz zauberhaft. Das fände ich jetzt ein bisschen fies, wenn man nur gekaufte Maultaschen machen würde. Okay. Aber Maultaschen, muss man wissen, komme ich gleich zu, kann auch ein Resteessen sein. Deswegen aber das gleich. Sein Nudelteig macht er mit Semola statt Mehl.
Ja.
Da bin ich auch, ich raus, er, das ist sein Ding. Er spricht oder verwendet immer Röstzwiebeln. Und die Röstzwiebeln, das weißt du auch, die werden frittiert. Die kommen in Frittenfett oder in eine Fritteuse, dann werden die frittiert. Ja. Der Schwabe, so wie ich ihn kenne oder kennengelernt habe, nimmt eigentlich immer gerne Schmelzzwiebeln. Das sind die, die in Butter in der Pfanne gemacht werden. Deswegen spricht man auch von abgeschmelzte, dieses Ding. Das macht er mit Röstzwiebeln. Gut, dann ist das
Crunchy.
So. Und der schwäbische Wurstsalat, da habe ich auch so mein Thema, ist mit Käse. Den kennt man eigentlich als Straßburger Wurstsalat. Aber hey, das ist erfunden, hat den Wurstsalat offensichtlich eher die Schweizer. Von daher ist das am Ende auch egal.
Hat jeder erfunden.
Und bei den, dann gibt es noch so ein paar Sachen, die möchte ich einfach, weil ich habe ja auch gekocht. Weißt du, ich habe aus diesen Dingern gekocht. Bei den Rippeln mit Sauerkraut, Ein unfassbar gutes Gericht. Also das muss ich wirklich sagen, das war mal wieder so ein Herzensding, draußen arschkalt, ja. Und dann, was machst du jetzt? Ne? So, du hast ja dann bestimmt auch so einen Fundus an Dingen, wo du so, oh, Alter, ich brauche jetzt was Herzen. So. Und Rippchen mit Sauerkraut, das ist, brauchen wir nicht reden. Nee. Das ist wie bei Oma unterm Arm. Ja. Da möchtest du mal so, ne? Ja. Also, und dann soll man also die Ripple auf das Wurzelgemüse schichten und so viel Wasser angießen, dass sie bedeckt sind. Wenn du Rippeln kaufst, ist das so ein Strang.
Ja.
So, ist die Frage, dann schreib doch dazu, du musst diese Dinger zerteilen, so wie sie nachher auf dem Teller auch liegen. Sonst kriegst du halt nicht geschichtet. Ne? Mhm. So, das muss man wissen, das würde ich dazu schreiben. Bei der gebeizten Forelle oder überhaupt bei fast allen Forellengerichten schreibt er Forelle. Das ist aber eine rotfleischige. Ich würde mir wünschen, dass man sagt, das ist eine Lachsforelle. Und diesen Unterschied gibt es?
Ja.
Ja? Findest du das schlimm oder nicht schlimm?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin nicht so der Forellenesser. Mhm. Ich mache, glaube ich, selten Forelle. Kann mich gar nicht erinnern. Lachsforelle habe ich schon öfter gemacht. Mhm. Ich wüsste jetzt gar nicht, die Lachsforelle sieht natürlich schöner aus, ob das geschmacklich einen Unterschied macht.
Ist ja egal.
Keine Ahnung.
Ist egal. Und er beizt halt auch diese Lachsforelle. Und da finde ich, sollte man dazu schreiben, dass man die Beize später wegmacht. Ich fand es sind zwar in Anführungszeichen bei der Menge, die er macht, nur 2 große Esslöffel Salz, grobes Salz und 1 Esslöffel Zucker, ist mir auf dem Fisch aber nachher nach 3 Stunden einfach zu viel, wo ich es runtergekratzt habe. Das sollte man im Rezept, wenn das einer nur so wie auf dem Rezept besteht, also hinten auf dem Teller, finde ich das ein bisschen heftig, so im Mund. Ja. Das sollte man schreiben. Aber hey, schnick, schnack, schnuck, ich sag mal so, das sind Kleinigkeiten. Er sieht die schwäbische Küche so, wie er sie sieht. Und ich sehe die schwäbische Küche etwas anders, habe mich aber beeindrucken lassen, ob der Vielzahl dieser Rezepte, die mich wirklich abgeholt haben, wo ich gedacht habe, boah, das sind herzerwärmende, schöne Gerichte, die ans Herz gehen, die Umami haben, die, wie sagt man so schön, in die Fresse gehen.
Ja.
Also es ist richtig tolle aber Küche.
Muss man die denn als Tapas servieren?
Gar nicht.
Okay.
Das ist ja genau das. Also er schreibt dann immer 4 Personen und so weiter. Also eigentlich sind das für mich. Okay. Also Moment, es gibt natürlich, das ist eine gute Sache, aber ich habe das nicht als Tapas gesehen. Also Röstbrot mit Gurkencreme und Röstzwiebeln, das ist natürlich klar, das ist so ein Starter.
Aber kann auch ein Abendessen sein.
Aber das kann auch alles ein lockeres Abendessen sein, wo du dir ein Salätchen dazu machst oder so. Und die Ripple und Wurstsalat, das ist natürlich klar, das ist alles Abendessen. Ne?
Auch Maultaschen. Tapas,
ne? Nein, das macht satt.
Ja, okay.
Naja, aber hast du 10 Leute da? Ich weiß nicht, du hast ja immer ganz viele Freunde da.
Ja, ich habe keine Freunde.
So, dann kann man das dann mal, reduziert man halt die Zahl oder wie auch immer, dann ist das okay. Aber eigentlich sind das richtig große Gerichte, klar. Mhm. Ja, das ist schon so. Und schön ist, das möchte ich noch sagen, das schreibt er auch im Vorwort, das war ja gerade so, das hatte ich noch so angekündigt, der Schwabe verwendet alles, schreibt er, und alles miteinander. Und so verbindet sich eben auch viel schwäbische Resteküche in diesem Buch. Also man hat viel, das finde ich ganz toll, viele Rezepte, wo man sagt, ach guck mal, ich habe noch was über. Also gerade, wo wir es eben von den Maultaschen hatten, ein Maultaschensalat, wusste ich nicht, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ist auch mal, wenn man so Reste hat tatsächlich.
Also Maultaschenreste kleinschneiden und...
Genau, und daraus macht man einen Salat, macht ja einen sehr witzigen Salat draus. Das ist eine gute Sache. Oder der Ofenschlupfer ist ja letztendlich auch ein Reste-Dessert. Mhm. Du hast noch ein paar Äpfel da, ein bisschen Teig, dann machst du das. Und eine Linsentortilla, du hast noch Linsen über, in dem Fall auch wieder Beluga-Linsen. Die übrigens sehr lecker ist, die Linsentortilla. Das ist ein richtig schönes Gericht.
Okay, wie ist das... Woraus besteht das?
Naja, aus Ei, Kartoffeln, Linsen.
Okay.
Ein bisschen, eine halbe Zucchini wird noch reingerieben. Also und ein paar oben drauf. Das Rezept gibt es online bei kochbuchcheck.de.
Ah, da schaue ich mal rein.
Da gibt es auch ein Bild, kannst es dir angucken. Nein, das ist wirklich, ja, okay. Also das könnte man mit vielen anderen Sachen auch machen. Das finde ich ein klassisches Reste-Ding. Ne? Mhm. Wo man sagt, so, guck, das macht nochmal satt. Und das ist toll, ist wirklich toll. Also dieses Buch von Rainer Klutsch ist... ein schönes Buch, das hat mir Spaß gemacht. Es ist, passt jetzt in die Zeit, wo es noch nicht so warm ist. Ich sehe das Buch jetzt nicht im Sommer für mich. Ne? So, das ist ein bisschen sehr deftiges Ding, aber macht sehr viel Spaß. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und wir vergeben Kochbuch-Pots, also Kochpots.
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 Kochpötte.
10, sagen wir immer, ist ganz herausragend. 0 haben wir noch nicht gehabt. Wüsste ich jetzt auch nicht. Nein. Käme mir nicht in den Sinn. Nein. Ich gebe diesem Buch 8 von 10 Kochbots.
Schau an. Mhm. Eine sehr hohe Wertung.
Ja, aber das hatten wir auch bei, du kannst es ja nachhören, das hatten wir bei österreichischen Tapas auch.
Gut. Mhm. Sehr gut. Sehr schön.
Tja.
Dann?
Ich hätte dir jetzt einen Ofenschlupfer mitbringen können, ne?
Ja, hättest du. Hast aber nicht. Nee, gut. Schade. Nächstes Mal.
Weil ich ja auch ein bisschen angeschlagen bin und nicht den ganzen Tag in der Küche stehe.
Ja, das stimmt. Das stimmt. So, ich habe auch ein Buch dabei.
Check 2.
Aus diesem Buch haben wir beides schon gekocht, zusammen.
Das stimmt. Weil
und haben wir, es bei RTL bei Punkt 8 präsentiert.
So sieht es aus. Mhm. So sieht es aus. Und haben dort auch was Leckeres draus gekocht. Ja,
ja, das war Aubergine.
Gefüllte Aubergine mit
Blumenkohlsalat.
Blumenkohlsalat, ja, Moment, mit Pilzen, wie heißt es? Boah, ich bin...
Ja, so heißt es.
So
ist
heißt
egal.
Es.
Auch das findet sich bei kochbuchcheck.de.
So sieht es nämlich auch.
Oder bei Instagram haben wir sogar ein Video, wie wir es gemacht haben. Das ist doch toll.
Ja,
also wenn wir in unserer Sendung nicht ein Füllhorn an Freude sind, weiß ich nicht.
Ja, also ich habe von Ali Güngemisch, hat mir schon angekündigt, Messe dabei. Mediterrane Rezepte zum Teilen. Ali Güngemisch, den hatten wir ja auch schon, hatten wir gerade schon gesagt, zweimal bei uns. Ne? Der ist, so wird es immer kolportiert, 2006 als erster türkischstämmiger Koch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, damals in seinem Le Canard in Hamburg, ohne das schmälern zu wollen. Das wird aber immer ein bisschen verschwiegen, was heißt verschwiegen, aber der Michelin erst seit 2022 bewertet der Restaurants in der Türkei. Mittlerweile gibt es natürlich eine Menge türkischer Köche, die besternt sind. Ne? Aber nichtsdestotrotz, alle, die außerhalb der Türkei lebten, alle Köche, er war der Erste, der einen Stern bekommen hat. Heute lebt und kocht er in München in seinem Restaurant Paragu und in der Messe Bar Paramesse heißt die, Peramesse, Entschuldigung.
Peramesse.
Wo wir gerade schon drüber erzählt haben, wo wir schon waren. Da ist er einer orientalischen Herkunft, gibt er da ein bisschen mehr Raum als früher, wo er sehr französisch gekocht hat. Im Fernsehen ist er längst natürlich auch ein bekanntes Gesicht. In der Küchenschlacht ist er beim ZDF oder Kochs anders, Grill den Hensler, Kitchen Impossible war er zu Gast. Oder aktuell sehr erfolgreich auf Kabel 1 macht er seine kulinarischen Roadtrips mit Frank Rosin und Alex Kumpner. Er hatte schon mal 2022 so ein Bestseller, Messe vegetarisch, das wir seinerzeit in Sendung Nummer 18 besprochen haben, Folge 18. Jetzt hier quasi das Sequel, Messe mediterrane Rezepte zum Teilen. Das ist immer noch sehr viel Vegetarischer drin, aber eben auch Fisch und Fleisch. Das sind über 90 Rezepte, klassisch gegliedert in Salat und Suppen, Vegetarisches, Fisch und Meeresfrüchte, Geflügel und Fleisch sowie Süßes. Dazu gibt es ein eigenes Kapitel mit kompletten Messemenüs. Freunde und Family gibt es ein Menü, Sommerfeeling und Gartenparty, Dinner for Two, Fisch und Meeresfrüchte und so weiter. Und da sind wir nochmal in unserer Anfangsdiskussion. Das ist schon sehr herausfordernd und ich glaube, man braucht viel Erfahrung und da einen Plan, um da nicht in Stress zu geraten.
Aber dann sage ich dir jetzt mal was, wenn wir gerade bei dem Thema nochmal sind, das Gericht, was wir gekocht haben, ne?
Ja.
Wenn du jetzt mal überlegst, du möchtest das jetzt als, ich sag mal, noch als Zwischengang an die Leute raushauen, ne? Den Salat hättest du vorbereitet.
Ja, das stimmt.
Über den wir sprechen. Die Aubergine, die kommt in den Ofen 20 Minuten, das kann man auch timen. Und dann kommt noch ein bisschen Pilz und Dingsbumschnatz. Also wenn man weiß, wie, wenn man die Gerichte mal gekocht hat, glaube ich, dann ist das, dann musst du es halt da haben. Also du musst dich total organisieren an dem Abend und musst dich vom Alkohol fernhalten.
Ja, aber da komme ich jetzt mal drauf.
Ja.
Bin ich gespannt. Könnte man das Gericht auch kalt essen? Wahrscheinlich ist das ja warm, leckerer, ne? Ja, und also jetzt, wo du das sagst, zum Beispiel hier, zum Beispiel diese Dinner for Two.
Ja.
Das sind insgesamt zwei Ofengerichte, die warm serviert werden sollten. Das ist einmal ein gebratenes Gericht, was warm serviert werden sollte. Das ist einmal ein frittiertes Gericht, was warm serviert werden sollte. Und eins immerhin gut aufwärmbar. Mhm. Aber du hast zwei Gerichte aus dem Ofen, eins gebraten, eins frittiert und eins von mir aus aufwärmbar.
Das ist, würde ich sagen, pain in the ass.
Und das ist herausfordernd. Ja, da kann mir keiner was anderes sagen.
Absolut,
und klar kann man viel unter oder Wärmelampen und so. Ja. Also wenn du planst, ich sage nur, man muss wirklich planen.
Ja.
Und das Dessert hinterher kommt übrigens auch noch aus dem Ofen, der Schokokuchen. Ne?
Ja. Ja, das und, ist schon, da gebe ich dir recht, das ist ein Knaller, ja.
Und das ist schon eine Menge. Er sagt so, pro Gast 2 bis 3 Messe. Bei 8 Personen, a 3 Messe, sind das 24 Portionen. Das bedeutet, du musst 6 Messe machen, a 4 Personen und dann bist du da. Also das ist
herausfordernd.
Genau. Und abgesehen davon, wenn man die aus diesen Menüvorschlägen, wenn man da alle Rezepte machen möchte, zum Beispiel bei diesen Dinner for Two muss man dies schon halbieren, weil die alle für 4 Personen sind und das ist zu viel. Ne? Da muss man schon mal auch rechnen und aufpassen. Und das ist schon ein großer logistischer Aufwand. Ne? Das braucht schon Erfahrung,
gut, haben wir abgehakt.
Orga und gute Nerven. Ne?
Ja, ja.
Und hier hätte, glaube ich, so ein verschachtelter Ablaufplan hinten. Ne? Hätte da geholfen. Es gab es früher mal in der Beef. Kennst du noch
das
die Zeitschrift?
Stimmt. Ja, kenne ich, ja.
Und da gab es das Menü, der Centerfold war so ein Menü.
Richtig.
Und da stand wirklich drin, 3 Tage vorher, das marinieren, das
Salzen. Hast du einmal daraus ein Menü gemacht? Sei bitte ehrlich. Also wer da draußen aus dieser Beef mal ein Menü gemacht hat und das noch hat, der möge bitte schreiben, ja, ich möchte gerne sehen, wie er das gemacht hat. Das waren ja zum Teil Sachen.
Ja.
Hör
ja auf. Aber es geht zum Beispiel auch aus dem gleichen Verlag, der DK-Verlag gibt zum Beispiel das von Otto Lengi, das Simple.
Ja.
Der hat auch Menüvorschläge hinten drin. Und da sind aber immer so Schlagworte. Dann steht dann ein Menüvorschlag in Klammern dahinter, diesen Salat können Sie vorher schon vorbereiten.
Ja.
Das bitte einen Tag vorher marinieren. Das bitte, also
das
nur
wäre,
so als
das würde man sich ja wünschen.
Also, und das ist hier nicht, das ist so ein bisschen der Casus Knactus an diesem Buch. So.
Gut, dann lassen wir das. Tu es weg.
Nein. Wir schieben jetzt mal was beiseite, aber die ganze Messethematik.
So.
Die schieben wir jetzt mal beiseite. Und was nämlich dann bleibt, ist ein richtig gutes Kochbuch mit tollen mediterranen Rezepten, meist mit deutlich orientalischem Einschlag.
Ja.
So. Und das ist nämlich auch alles ganz wunderbar als, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Vorspeise, Hauptgericht oder Dessert zu servieren. Und das ist auch mengenmäßig völlig ausreichend bei den Sachen, die ich gekocht habe. Wenn das steht für 4 Personen, dann ist das ein Gericht für 4 Personen. Und das ist nicht, also das ist nicht klein-klein, irgendwie wie so ein Tapas, so als Snack auf ein Bierglas drauf. Ne? Und ich bin ja schon seit Jahren großer Fan von diesen Güngermisch-Gerichten, die diesen Ali-Twist haben.
Ja.
Und die immer so eine kleine Besonderheit haben.
Ich mag die Aromatik sehr.
Genau, zum Beispiel. Mhm. Was ich so gemacht habe, zum Beispiel hat er hier Sellerie-Haselnuss-Püree und gebratenen Spitzkohl. Und da macht er zum Beispiel ins Sellerie-Püree eine kleine Ecke Nougat rein.
Mhm.
Als Tipp. Das hat er jetzt nicht erfunden, habe ich glaube ich schon mal woanders auch gelesen. Aber wenn du das auch mit hinten gestoßenen, gerösteten Haselnüssen bestreust, das ist echt eine tolle aromatische Tiefe. Da denken wir am Anfang, so Schokoladenpüree, ne, oder Nougat. Ne?
Ja, ja.
Aber das ist super. Sehr lecker. Oder er macht einen knusprigen Petersilie-Minztaboulet mit Feta-Schnee. Also Feta-Schnee ist nur ein geriebener Feta hinterher drüber. Aber mal gerieben und nicht zerbröselt, das ist auch mal ganz nett. Aber dann nimmt er der macht da so einen Crunch drüber aus Kadaifi-Fäden. Das ist vom türkischen Supermarkt, so einen fadenförmigen Teig, ne? Ist im frische Regal, den backst du, also wird klein geschnitten, 2 Zentimeter, und dann hinterher kommt das drüber. Das ist super, weil es so einen Crunch gibt auf dem Salat. Das ist echt toll. Oder er hat hier gelbe Linsensuppe mit Atom heißt das, oder Atom, oder ich weiß nicht, ist ein türkischer Joghurt-Dip mit so einem selbstgemachten Chili-Paprika-Öl, kommt da so ein Klecks drauf, ist auch wunderbar. Also die haben alle so einen kleinen Kniff, was Besonderes, was man vielleicht nicht immer schon so gegessen hat.
Ja.
Oder für mich am überraschendsten, das hatte ich auch im Interview erwähnt, es gibt hier ein Hähnchen mit Marzipan-Zimtkruste und Granatapfel-Gremolata. Da dachte ich am Anfang, was ist ein Huhn mit Marzipan?
Ja.
Weiß ich nicht, ob das meins ist.
Dreht jedem, glaube ich, erstmal den Magen um.
Ja, aber andererseits, weißt du, gerade Geflügel und süß gibt's ja oft, gerade in der asiatischen Küche, wird ganz oft Huhn knallsüß mit Ketchup, Mayonnaise oder weiß ich hier, indonesische Soße oder was auch immer. Da ist ja sehr viel Zucker drin.
Aber dann kommt noch eine Schärfe
dazu, ne? Genau. Aber dann dachte ich, ja, also süß und Huhn, das geht schon prinzipiell. Und Mandel, ne, im Marzipan, passt natürlich auch zu Huhn, wie Arsch auf Eimer, ne? Das ist, und es war wirklich lecker. Es war wirklich lecker, ne? Du machst dahinter so eine ganz dünne Kruste drauf und das war ganz toll, lecker, crunchy.
Ja, das ist ja, aber das ist ja jetzt, also da muss man ja auch in der deutschen Küche wird ja Maishuhn oft mit Erbsen, süßen Erbsen und sowas präsentiert. Also das ist ja nichts anderes, dass man da was Süßes dazu
hat. Ja, nur Marzipan und Zimt, da hast du sofort Weihnachten.
Ja, genau.
Und dann, aber das war super lecker.
Gut, aber Dieter Müller gibt auch zu Blumenkohl Zimt dazu.
Ja, ja, Zimt ist eh ein tolles Gewürz.
Absolut. Ne? Ja. Mag nicht jeder, ne? Und es gibt, glaube ich, von Björn Freitag, der hat mal Kohlrabi mit Birnen und Zimt gemacht zum Zander. Ah, der hat den Zander gebraten in Zimtbutter.
Okay.
Mhm. Also Zimtbutter und dann kommt der Zander rein und hat den da gar ziehen lassen. Mhm. Björn Freitag, super.
Ja. Es gibt hier Thorsten Kluske, a.k.a. Besserbissen, hat ja bei Insta auch so eine ganze Serie gemacht mit Zimtrezepten. Mhm. Das sind alles herzhafte Zimtrezepte, sehr schön.
Ich mag Zimt ja sehr.
Ja, apropos süß, ich habe auch noch hier den offenen Rinderfilet-Döner mit Rotkohlsalat und Süßkartoffel gemacht. Da war mir die Süßkartoffel zu süß, da kommt so eine Scheibe. Mhm. Eigentlich eine ganz schöne Idee, da noch so eine Kartoffel reinzupacken, eine andere Textur, andere Aromatik, aber Süßkartoffel ist mir manchmal dann doch zu süß. Du verziehst auch das Gesicht. Du
magst gar keine Süßkartoffel. Ach so. Ich kann den Hype nicht nachvollziehen. Das ist nicht mein, wenn ich Süßkartoffel-Pommes schon höre, das ist für
das
mich...
Das liebe ich.
Ja? Ja? Ich mag das nicht.
Wenn die gut gemacht sind, außen richtig crunchy, das mag ich
nicht
sehr.
Nee, gern. Mag ich nicht. Ist nicht mein Thema.
Magst du sonst Pommes?
Ja, aber nicht Süßkartoffel. Ich bin nicht Süßkartoffel. Das ist nicht so, genauso wie ich auch nicht Jakobsmuschel bin. Ich mag alles Meeresgetier, wirklich alles. Auch Miesmuscheln liebe ich sehr, aber Jakobsmuscheln, das ist mir oft so. Und wenn sie noch glasig ist, dann muss ich...
Das kann ich leider auch nicht essen. Es gibt ein paar Sachen, die ich nicht glasig, so wie man es eigentlich essen soll. Ich muss, Jakobsmuschel muss bei mir durch sein.
Ja, kann ich nicht.
Und Seeteufel, ich weiß nicht warum, ich kann Seeteufel auch nicht glasig essen.
Nein, kann ich nicht.
Du auch nicht?
Nein, kann ich nicht.
Okay.
Es ergibt für mich, also gerade bei der Jakobsmuschel, habe ich ja schon auf Deutsch gesagt, Pferde kotzen sehen, weil man geht zwar her und sagt, ja, ist ja eine hervorragende Qualität. Ja, ja. Aber Jakobsmuscheln haben die eigentlich, also Austern riechen. Also wenn du eine Auster aufmachst, die riecht schlecht. Ja, wenn du die isst, dann hast du natürlich, kannst du ganz viel Pech haben.
Ja, das kannst
du. Bei der Jakobsmuschel ist es leider nicht immer so eindeutig. Ja?
Okay.
Und wenn die schlecht ist und die garst dann auch noch roh, hast du verloren.
Na gut.
So. Ja, aber deswegen, dann gar sie durch. Also ich finde, sowas finde ich, möchte ich nicht. Also ich nicht.
Ja,
kann ja jeder selber entscheiden.
Bitte. Aber Jakobsmuscheln gibt es in diesem Buch gar nicht. Kommen wir zurück zu
schön. Wir schweifen ab.
Ja, also das sind alles kleine, überraschende Hacks, die mir mal wieder meinen Kochhorizont ein kleines bisschen erweitert haben. Und ich finde, so soll es sein. Ja. Wenn das ein Kochbuch schafft, dann wird das auch ein Klassiker in meinem Regal.
So, ne? Das ist wie bei meiner Ripple mit Sauerkraut.
Ja, ich
habe jetzt und viele andere Dinge aus dem Schwaberländle habe jetzt wieder entdeckt.
Sehr schön.
Wird jetzt wieder gemacht.
Ja. Back to the roots.
So ist's.
Ja. Gestalterisch ist das alles so im typischen DK-Verlag-Stil. Das ist übersichtlich, unprätentiös, zeitlos, schön. Die Fotos stammen von Sandra Eckert, die mit Günge Müsch schon sehr oft zusammengearbeitet hat, wenn nicht gar alle Bücher gemacht hat, also die aus dem DK-Verlag. Mhm. Da ist kein unnötiges Blabla dabei, stattdessen klare Rezepte, hochwertig aufgemacht, sogar ein Leseband ist dabei. Da gibt es überhaupt gar nichts zu meckern.
Mhm.
Und also wer jetzt Messe will, ne, wer das mag, ne? Wir beide sind jetzt nicht so der super Freund davon, wie hab ich so rausgehört, aber wer das möchte, Ne? Wer das möchte und so eine Messeparty machen will, ja, der bekommt die hier.
Du, aber und jetzt möchte ich dir sagen, du hast mich eben gefragt, ob das hier alles Tapas sind. Also das ist das, was wir gekocht haben mit den Auberginen, das geht auch als Abendessen durch.
Ja, so ist es. Also als Vorspeise, daher, als genau.
Genau, das muss man das nicht als Messe, das geht für
genau,
zwei
Personen. Das wollte ich nämlich auch jetzt sagen. Also wer Messe will, kriegt die. Und kriegt wer die einfach nur leckere, ja, Gerichte haben möchte, ja, der bekommt die hier auch.
Das ist Schmeibucher.
So,
hey, das ist toll. Das. Wenn du da einfach mal ein Gericht machen, ja, willst, ha, dann machst du das, da schlagst du auf und dann hast du ein Gericht.
Sehr gut. So. Das ist übrigens alles für sehr faire 25 Euro hier, das, ja, haben wir noch erwähnt. Ja. Also ich persönlich mag das alles sehr. Auch es gibt so diese von wie heißt nochmal die von bis Ibiza, irgendwie von wo? Von Orient bis Ibiza? Nee, wie heißt es? Es gibt so einen Werbespruch.
Hinten ist der Spruch, hinten.
Moment, wo heißt es? Ach ja, hier, vom Bosporus bis nach Ibiza. Bosporus, ja, finde ich. Ibizenkisches
Gericht. Hast du nicht gefunden?
Nicht gefunden, nee. Nee.
Aber was ist denn typisch Ibiza?
Ja, weiß ich nicht. Die haben auch so Schmorgerichte und so, ne? Also so viel mit, auch mit Sobasada und so, ein bisschen wie
Kaninchen Mallorca und so.
Ja,
so. Aber Ibizenkisch ist alles Mallorquin und so auch, ne? Also was heißt Mallorquin? Also
ja, aber das haken wir mal unter Marketing ab, denn um Authentizität geht es hier bei dem Buch nicht, ne? Sondern wirklich nur eine großartige Aromatik. Auch unser, was wir gemacht haben, das war ja mit Miso. Mhm. Weil Miso ist jetzt auch nicht orientalisch. Ne?
Nein.
Das ist einfach lecker.
So.
Ne? 8,5 von 10 Pötten gebe ich im ganzen
Guck
Ding.
Mal.
Und wenn die Menüabfolge ausgearbeitet worden wäre, hätte es mehr gegeben. Sage ich jetzt einfach.
Grüße
mal
gehen raus.
So. Ja, so ein bisschen mehr
immer
Augenmerk
mal,
drauf.
Immer auch mal ans Lektorat denken.
Nein, die können nichts dafür. Aber das fand ich ein bisschen schade, das hätte ich mir da. Wenn du schon so Messe machst, ne, ja, dann nimm den Leser an die Hand und zeig ihm vielleicht, ja, führe ihn da durch, wie das geht.
Vielleicht, ne, beim nächsten Messebuch.
Ja, vielleicht.
Also wir würden das in unserem Buch Bratschlauch neu entdecken. Ja, Bratschlauch, ja, 2.0.
Ja, das Bratschlauchmenü.
Das Bratschlauchmenü, da würden wir ganz anders ran.
Ja, ja,
ja, ja,
das
natürlich
machen. Ja,
wir haben Fall ja jetzt schon einige Angebote von Verlagen auf dem Tisch. Wir haben, ja, das noch abgelehnt. Wir warten, ja, noch auf das Angebot.
Ja, ja,
genau.
Natürlich.
Ja, aber wir haben so viele, auch mit Sterneköche haben wir schon gesprochen.
Die wollen alle
ein
Bratschlauchrezept.
Alle wollen ein Bratschlauchrezept dazu liefern.
Ja.
Ja.
Ne? Shoutout an Melitta oder wie geht's denn noch? Oder Toppitz oder, ja, so, ne? Die sollen, ne? So. Die sollen doch.
Ja.
Die können sind für das alles sponsern. Für alle Angebote.
Ja, das geht steil. Ja. Nein, das ist ja 70er-Sprech, hast du gesagt, ne? 2000er-Sendung. Das geht viral.
Ja, okay.
So. Viral.
Okay.
Wir haben uns mit Ali unterhalten, das war ein sehr spaßiges Interview.
Das stimmt. Mhm. Wie immer.
Wie immer.
Ne?
Ist und ja auch ein spaßiger Typ.
Ja, voll.
Fahr ab.
Das Interview.
Hallo, na, wie geht's euch?
Ja, wie geht's denn dir?
Patrick, du bist so ein bisschen verhalten. Jo, gut. Ja,
der ist gerade schlecht gelaunt, weil der hat gerade erfahren, dass er früher von der Insel weg muss.
Früher von der Insel weg, ich muss umbuchen, Job und Ding und bam, das ist alles.
Wo bist du denn?
Auf Mallorca.
Ah, okay. Ja. Schön. Habt ihr schönes Wetter?
Ja, es scheint die Sonne.
Okay, ja, bei uns auch hier in München, aber es ist trotzdem kalt.
Das ist toll. Oh.
Schön.
Das passt doch zum Buch, oder, was wir heute besprechen. Bitte nicht besprechen, aber worüber wir sprechen, das passt doch.
Die,
oder,
Sonne, oder was?
Ist ja, ne, ja, ne, es heißt ja vom Bosporus bis nach Ibiza und also dazwischen ist ja Mallorca.
Ja, das stimmt.
Ja, ist das Bosporus. Vom Bosporus bis Ibiza, ja.
Aber das steht doch da. TV-Koch Ali Güngemisch entführt in die Welt der Metze.
Messe, vegetarisch und jetzt der Nachfolger, müssen wir mal weg vom Vegetarischen, also nicht ganz weg vom Vegetarischen, sondern auch mal ein bisschen mit Fleisch, ein bisschen mit Fisch, ein bisschen mit Meeresfrüchten und so. War auch gewünscht von den Leuten, die haben gesagt, ja, bringst du auch mal ein Messe raus, wo auch Fleisch und Fisch darin enthalten ist. Vor allem Männer. Frauen eher weniger. Und dann habe ich gesagt, okay, warum machen wir nicht ein Messe, einfach gemischtes Messe, ja, mit Innereien, mit allem drum und dran.
Gibt es da jetzt so insgesamt wieder so einen Trend hin zum Fleisch, zum Fisch?
Naja, ich habe ja Messe vegetarisch gemacht, weil ich habe mich überwiegend ja vegetarisch ja nach wie vor ernähre. Okay. So ist es nicht. Und auch mit Peramese, wo wir halt dann waren, da kochen wir auch zu 70-80% ja vegetarisch. Und es war halt auch, das habe ich halt einfach auch gemerkt, dass die Nachfrage, was vegetarisch anging, schon sehr, sehr stark war, auch in meinem Restaurant. Mit das vegetarische Menü ist immer stärker gelaufen, teilweise sogar mehr als das nicht vegetarische. Das hat mich schon überrascht, muss ich schon sagen. Und ich so, okay, lass uns einfach mal vegetarisch machen. Das ist auch unsere Stärke, meine Stärke, muss ich auch sagen. Das mag ich halt auch, das esse ich auch, das koche ich auch sehr gerne. Ich koche sehr gerne mit Gemüse. Und das Buch hat man ja, muss man schon sagen, das war auch sehr erfolgreich. Also wir haben wirklich knapp 50.000 verkauft und das ist schon sehr gut für ein Kochbuch, muss man schon sagen. Also das ist echt stark. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns mal einfach mal nicht vegetarisch machen, das nochmal Mäse machen, aber mit wo halt auch Fisch und Fleisch und so weiter darüber vorkommt.
Ich habe mich eigentlich gefragt, Mäse, ja. Es gibt ja viele Bücher, die zum Teilen sind. Also es gab ja auch von anderen Autoren, wir wollen die nicht nennen, sind ja alles nur Mitbewerber, die auch so Bücher machen, Greekish zum Beispiel und Sachen in die Mitte stellen. Ich habe eigentlich gedacht, die Geschichte wäre auserzählt irgendwann. Also wie kommt man aber dann immer wieder auf neue spannende Gerichte? Wo zieht man die her?
Naja, also wenn ich ehrlich bin, kannst du ja aus allem ja Mäse machen. Wenn du alles irgendwie mit auf den Tisch stellst, dann kannst du sagen, okay, das ist auch Mäse. Aber da bin ich aber anderer Meinung, lieber Patrick, weil dieses Sharing-Konzept, viele kleine Sachen auf den Tisch stellen, ich sehe das anders, weil ich sehe das auch in meinem Restaurant, dass teilweise Gäste normale Gerichte, egal Hauptgerichte, Zwischengerichte oder auch Vorspeisen, zum Teil in der Mitte bestellen. Also, das sind, blöd gesagt jetzt, Ludimer mit Risoni-Risotto und Safranschaum, ja, das ist ein ganz normaler Hauptgangteller. Dann bestellen sie sich zwei, drei Sachen noch dazu und dann sagen sie, okay, ich lasse es in die Mitte und wir teilen uns das. Und das zeigt mir eigentlich, dass das sogar noch stärker wird. Also dieses Mäse, dieses Sharing-Konzept und Teilen und so, das wird, ich glaube, das wird auch bleiben, meiner Meinung nach.
Das kann ich mir gut vorstellen, aber da reden wir jetzt von der Gastro. Wie ist das denn zu Hause? Da stelle ich mir das für mich sehr, sehr anstrengend vor, 10 Gerichte vorzubereiten. Und du hast hinten Menüvorschläge in deinem Buch, ne? Auch wenn man da sieht, das Menü zu zweit, das sind verschiedene Ofengerichte. Da muss man schon sehr genau planen und die Rezepte verschachteln, damit man, wenn da 3 Gerichte warm auf den Tisch sollen, damit man das hinkriegt. Ne? Gastro ist das eine. Aber wie ist das zu Hause? Ist das da auch so ein Trend, der bleibt?
Sehr gute Frage. Gebe ich dir gerne eine Antwort dazu. Und zwar, es wird ja oft immer auch falsch verstanden. Wer sagt denn, dass Mäse 10 Gerichte sein müssen? Ne?
Also, du in deinen Menüvorschlägen.
Nein. Das sind ja Vorschläge. Wenn man privat Leute einlädt, das können ja auch mal 5 Sachen sein. Das können auch mal 6 Sachen sein. Das können auch mal nur 4 Sachen sein, je nachdem.
Also, ja, aber dann sind es eben 3-4 Sachen. Wir sind ja Hobbyköche. Also der eine von uns sammelt Bücher, der andere ist der bessere Koch. Aber weißt du kommst ja schon, wenn du sagst, du lädst die Freunde ein, so wie ich, zu einem mallorquinischen Abend und willst nicht nur die Dattel im Speckmantel da anbieten, sondern willst auch mal ein paar Sachen, dann kommst du als nicht gelernter Koch irgendwann an deine Grenzen mit 3-4 Sachen. Ne? So. Das ist schon so.
Naja gut, also ein bisschen Affinität zum Kochen oder Liebe zum Kochen sollte man schon mitbringen.
Ja. Dann reden wir beide halt einfach weiter.
Reden wir weiter. Aber wenn man so, also erstmal wirklich, also was kocht man zu Hause? Was koche ich zu Hause? Blöd gesagt, okay, ich sage euch, was ich letztens zu Hause gekocht habe für Freunde. Ja. Ich habe einfach einen schönen Salat gemacht, einen Rucola-Salat. Dann habe ich oben drüber schön ein bisschen Feta-Schnee gemacht. Da habe ich Berberitzen oben drauf gestreut und ein paar so Pekannüsse. Ja? Und ein bisschen Granatapfel-Vinaigrette gemacht und fertig. Das war für mich eins.
Bekommen wir hin.
Ja, siehst du, bekommen wir hin. Dann habe ich dazu geröstetes Brot gemacht. Pidebrot einfach geröstet. Kommen wir auch hin. Siehst du? Wir kommen schon näher. So, dann habe ich schön geschmorte Kirschtomaten gemacht, schon ein bisschen mit Oregano, ein bisschen Basilikum und so. Die habe ich dann zum Beispiel einfach Büffelmozzarella genommen, der war kalt, und habe dann richtig die warmen Tomaten oben drauf gegeben, hingestellt, fertig. Und dann habe ich schon teilweise drei Sachen. So schnell geht das.
Toll. Also, wie beim Frühstück.
Das will ich damit sagen.
Ich habe da mal einen Apfel geschält für alle. Oh. Und dann habe ich Orangen ausgepresst aus Mallorca. Und dann habe ich ja schon einen Orangensaft. Ja, so kriege ich das hin.
Siehst, nein, ja. es geht ja, ne, also wenn du musst halt dieses, wenn du das, dieses, also es darf halt nicht anstrengend für einen sein. Das ist halt wichtig. Ne? Also ich finde, Kochen darf nicht anstrengend sein, Essen darf nicht anstrengend sein. Aber wenn du daher gehst und sag jetzt mal dieses kalte und warme und lauwarme, alles bitte so miteinander kombinierst, hast du locker schnell deine 4-5 Sachen und du musst keine Stunden lang in der Küche sein. Also es ist wirklich so. Okay. Und selbst wenn du einfach nur einen Feta-Käse nimmst und ein bisschen marinierst und in den Ofen chips und lauwarm auf den Tisch stellst, vielleicht noch irgendwie ein paar geröstete Orangen-Crumble oder Orangen-Panko oben drüber gibst, hast du auch schon ein Mäse zum Beispiel. Ja, also und bei dem Kochbuch ist es das Tolle daran ist halt, es gibt nicht so viele Rezepte, die wahnsinnig kompliziert sind. Das liegt ja an dir, du kannst es ja auch ein bisschen abspecken, ja, wenn der Salat ist, wo vielleicht 4-5 zusätzliche Zutaten reinkommen, dann lässt halt dann 1-2 weg, wenn du sie halt nicht hast oder nicht bekommst. Es ist ja kein Muss, ne, dass man dann alles so verwendet. Wichtig ist ja, die Inspiration zu holen. Ah, so könnte das aussehen. Ah, so könnte ich das kombinieren. Okay, das sind Menüvorschläge, 6, 7, 8 oder 10 Sachen. Okay, dann mache ich halt nur 5 Sachen. Jeder mag ja nicht alles oder jeder isst ja auch nicht alles.
Apropos,
das sind
Zutaten.
Ja nur Angebot. Ich mache ein Angebot, stelle was zusammen und dann liegt's an den Leuten, ob sie es annehmen oder nicht.
Ja. Apropos Zutaten. Beim Durchblättern des Buches ist mir ein Gericht ins Auge gefallen.
Bin gespannt. Oh,
da
Gott.
Dachte ich wirklich, ach du Scheiße, das ist ja widerlich. Dann habe ich drüber nachgedacht, dachte, ach, die Grundzutaten passen ja, dann doch. Überraschenderweise. Und dann habe ich es nachgekocht. Kannst du raten, welches das ist?
Das sind knapp 80, 90 Rezepte.
Aber da eins, was wirklich nicht. Auf den ersten Blick, wo du denkst, what the fuck? Nein? Hähnchen mit Marzipan, Zimtkruste und Granatapfelgremolata. Da dachte ich schon, Huhn mit Marzipan, das ist schon krass. Ne? Aber dann dachte ich schon, ja, Zucker und Mandel und also süßes Fleisch kennt man ja aus der asiatischen Küche auch, ne? Und Mandel, das könnte ja, das ist vielleicht spannend und ich habe es ausprobiert. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Naja, aber schau mal, Gregor, es gibt ein Nationalgericht in Marokko.
Ja, okay.
Kennst du das? Pastilla? Pastilla schon mal gehört? Nein. Pastilla? Das ist ein Hähnchen-Ragout im Strudelteig wird das ausgebacken und dann kommt ganz viel Puderzucker drauf.
Mhm. Okay.
Bestia, also mit B wird geschrieben. Okay. Muss mal gucken. Dann gibt es in der Türkei ein Dessert aus Grieß und Milch, glaube ich, war das Grieß, Milch, Zimt, wenn ich mich nicht irre, und Hühnerfond und ein bisschen Hühnerfleisch drinnen.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, okay, wir können doch dieses Gericht mit, ich kann ja sagen, woher die Idee kommt. Die Idee kommt daher, ich habe mal Kochs anders gedreht in Hessen war ich. Mhm. Und da gab's die Eleonore und die hat mir Reh unter der Marzipankruste gemacht.
Okay.
Dann dachte ich, oh. Das ist schon sehr gewagt, ne, ob das funktioniert.
Das hast du damals auch gedacht, ja, da bin ich ja froh.
Ja. So, aber schau mal, genauso, ich habe genauso gedacht wie du. Und dann habe ich das probiert und dachte ich, Gott, was ist das denn? Das hat so gut geschmeckt, ja, das war Wahnsinn. Und auch toll gebraten, so werde ich nie vergessen, mein Leben lang nie vergessen. Dann habe ich gesagt, okay, das war doch so ein tolles Erlebnis, das müsste doch mit Huhn auch gehen, weil Huhn und ein bisschen süß wird in der mediterranen, sag jetzt mal, Küche kommt es schon hin und wieder mal vor, ob das jetzt in Beirut ist oder in der Türkei mit dem Dessert oder in Marokko ist, mit Pastilla, warum nicht? Und das, daher kam die Idee eigentlich auch. Ja.
Also,
und
es, um das aufzuklären, es hat wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Ne?
Muss ich ja, es hat geschmeckt, ja, aber ja, ne, das siehst du, auch aufklären. Mit den Pistazien so und ja, so, das passt, das ist dann rund.
Ja, ja, ja. Das ist auch gar nicht so süß, wie man erwartet, ist gar nicht weihnachtlich, wie man erwartet. Wenn man liest Marzipan-Zimt, dann denkt man schon direkt an Marzipankugeln Weihnachten. Doch, war ein sehr spannendes Gericht. Ne? War sehr, sehr, sehr gut.
Ja, aber es fällt ja auf, dass vieles mit süß immer kombiniert wird. Ne? Also das ist mir aufgefallen. Also den Lachs, da gibt es so ein, ich glaube, das ist so ein gezupfter Lachs. Der kommt mit Curry und Datteldip. Also das ist auch süß, auch so ein süßer Dip dazu. Oder Linsen mit diesen karamellisierten Birnen-Sachen gibt es ja auch. Es ist viel süß. Aber das ist ja, ne? Das ist
ja viel süß. Also ich versuche da schon irgendwie einen Gegenpart zu schaffen. Also wo also wenn's herzhaft ist und was Süßes reinkommt, spielt irgendwo trotzdem eine andere Nuance eine Rolle. Das kann manchmal eine Säure sein, es kann manchmal eine Schale von einem Zitrusfrucht sein, es kann manchmal ein dominantes Gewürz sein, wo du dann mit der Süße ein bisschen so die Dominanz von dem Gegenpart sozusagen ein bisschen aufhebst. So, das ist eigentlich so die Idee dahinter. Und bei uns wird ja auch viel mit süß gearbeitet. So ist es nicht. Also, so in der orientalischen Küche wird das schon, kommt schon häufig vor. Ja, ob das jetzt Rosinen sind, ob das jetzt Korinthen sind, ob das Aprikosen sind, Feigen sind und so weiter. Das kommt schon hin und wieder mal vor. Diese Lammeintöpfe.
Ne? Ja. Ist ja Geschmacksverstärkung.
Das ist Umami-Gewürz. Ja, ja, ja. Das ist unser Umami. Nein, das soll eigentlich das Gericht rund machen, also zum Beispiel das mit den Birnen und Linsen. In den Linsen müsste normalerweise in dem Rezept auch, spielt da auch eine Granatapfelsirup eine Rolle, also ein bisschen was Essig, und dann gibst du die Süße von der Birne. Das gibt auch so eine schöne Fruchtsäure, sage ich jetzt mal. Birnen können ja auch ganz leicht Säure haben. Das macht das Gericht dann am Ende schön rund, wo viele zum Beispiel auch sehr viel Butter nehmen, damit das Gericht dann in sich schön rund wird. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also dieses Geschmeidigkeit, dieses, wo du dann am Ende sagst, okay, ich will von der Säure, dass es ein bisschen weggeht. Gibt es auch Kollegen zum Beispiel, die wahnsinnig viel Butter nehmen, weil Fett nimmt ja auch ein bisschen die Säure weg. Und ich versuche das halt mit Früchten zu machen.
Französische Schule, ne? Das war doch das berühmte Zitat von Bocuse: Wenn es nicht schmeckt, nimm mehr Butter. Wenn es noch immer nicht schmeckt, noch mehr Butter. Und wenn es dann immer noch nicht schmeckt, nimm einfach noch mehr Butter. So, wir kochen ja sehr viel aus den Büchern, die wir bewerten. Das war jetzt das erste Rezept. Gibt es Gerichte, wo du sagst, das müsst ihr unbedingt ausprobieren?
Ja, das würde ich, könnt ihr gerne machen, und zwar in den knusprigen Taboulé-Salat mit dem Feta-Schnee. Okay.
Gut.
Probiert mal den aus. Das klingt jetzt sehr kompliziert, also weil es schon einige Zutaten sind. Das könnt ihr mal ausprobieren. Also könnt ihr mir gerne mal eure Meinung sagen.
Gut.
Ja, wirklich. Ja, bin da offen. Und was auch super ist, dieser Schokoladenkuchen mit dem Olivenöl und Vanilleeis.
Ja, gut. Sehr gut.
Ja, das ist so, gibt es noch eine kleine Anekdote. War ich in Istanbul essen, dann habe ich ein Dessert bestellt, und es war auch so eine Art Schokoladenkuchen. Da haben sie wirklich viel Olivenöl oben drüber gegeben, und dann gab es noch ein Joghurt-Eis dazu. Da haben sie gesagt, okay, das ist, hat ein bisschen Säure. Da wäre ich lieber mit was Cremigem gegangen, also mit Vanilleeis, oder es hätte auch so mal irgendwas auf Rahmbasis, ne? Damit halt dann, also entweder du gehst, wenn du kochst, Säure mit Säure, oder du gehst Süße mit Säure, oder also. Es darf sich halt nicht kreuzen, sozusagen. Also extrem kreuzen darf sich das halt nicht. Und das war so. Also der Joghurt-Eis hat dazu meiner Meinung nach nicht so gepasst. Ich probiere das mal aus und mache das mal mit Vanilleeis. Oder manchmal mache ich auch einfach ganz normal, einfach nur Sahne. Also Rahmeis mit Kardamom und Sternanis und so. So ein bisschen Art Gewürzeis. Und es hat so gut geschmeckt. Und die Idee war eigentlich aus Istanbul. Die habe ich transportiert und ein bisschen Ali-Twist dazu gegeben, und probiert mal das aus. Gut. Das ist echt, das habe ich letztens beim Grill den Hensler gemacht. Und gegen Steffen Hensler. Und,
gewonnen
das
natürlich.
Ist sehr gut angekommen. Wieder was?
Na, gewonnen dann natürlich den Gang, oder?
Also, ich sag jetzt.
Ja.
Ich sag jetzt, Nein, ach so, aber okay. Nicke.
Aber nein, ich sag, Gewinner der nein. Herzen gewesen.
Ich darf ja nicht sagen, wer gewonnen hat.
Weil ach so, das ist noch nicht ausgestrahlt worden. Okay, verstehe.
Deswegen sage ich, nein.
Okay. Apropos Schokoladenkuchen. Das letzte Mal, als du bei uns warst, das war im April 24, hast du gesagt, du würdest gern als nächstes Buchprojekt, weißt du es noch?
Was Süßes machen,
Dessert. Ja, ein Dessertbuch, ne?
Ja. Ja, das ist eigentlich nach wie vor im Kopf, aber das Problem ist, ich bin, was die Desserts angeht, bin ich gar nicht so stark. Also ich weiß, wie das schmecken soll. Mhm. Also so Grundsachen, die beherrsche ich so schon. Aber so ein richtig schönes, kreatives Dessertbuch zu machen, da bin ich ehrlich, müsste ich mir auch eine Unterstützung holen. Okay. Und da muss man mal gucken. Ich finde, dass zum Beispiel, es gibt großartige Patissiers und auch Konditoren, die tolle Bücher gemacht haben und auf den Markt gebracht haben, muss man schon sagen. Aber ich traue mir das noch nicht zu, das alleine zu machen. Also wenn ich jemanden habe, der mitmachen will, kann er sich gerne bei mir melden. Ja, ist so. Es gibt ja auch junge Ambitionierte. Und ich, ja. Aber was ich nicht möchte, ich wünsche mir ein Dessertbuch, was schmeckt. Wo man nicht zu viele, also ich brauche kein 3-Sterne-Dessertbuch. Davon gibt's genug. Das ist auch zu kompliziert. Ich will auch so einfache, gute Desserts haben, wo die Leute auch wirklich Lust haben, das zu Hause zu machen. Das kann auch nur ein Dessert sein, wo man nur 5 Zutaten braucht, zum Beispiel. Mhm. Ja, also einer meiner Lieblingsdesserts zum Beispiel so eine geschmorte Lavendel für sich mit Honigeis und manchmal auch Marzipaneis und dann schön so ein Karamell mit Passionsfrucht. Fertig. Das ist ganz einfach. Es geht schnell. Sowas mag ich halt. Mhm. Ne? Und schmeckt auch dann. Mhm.
Gut, müssen wir warten bis zum Sommer, wenn die Pfirsiche da sind.
Ja,
müsst ihr warten. Aber Patrick, also super, ja. Richtig gesagt, nicht alles zu seiner, alles immer schnell kaufen. Im Sommer, genau, im Sommer. Ab Juli sind dann die Pfirsiche da. Geht absolut richtig.
Es gibt jetzt auf Mallorca, sind die Supermärkte schon voll mit Erdbeeren. Also das ist Wahnsinn.
Aber die wachsen jetzt auch schon da, ne?
Die wachsen jetzt da, ja, aber das ist nicht lecker. Also das ist noch nicht lecker. Nein, die sind nicht.
Nein, das sind ja, nein, nein, das ist da keine. Also,
das ist ja klar. Nichts. Also das ist zwar da, aber es macht keinen Sinn. So.
Ja. Genau, dann noch warten. Lieber warten und so. Aber das Problem haben wir Köche ja in unserem Restaurants ja auch, ja. Plötzlich ist im Februar Rhabarber auf dem Markt.
Ja.
Aber Rhabarberzeit ist noch nicht, eigentlich nicht im Februar. So, dann wartest du bis mindestens Mitte April, Anfang Mai eigentlich, da ist eigentlich der Rhabarber richtig da. Nur, dann schreibst du ein Rhabarber-Dessert auf die Karte oder Rhabarber mit auf die Speisen,
je nachdem,
Speisekarte. Ne? Hm. Genau, dann bestellen die Leute nicht mehr, weil sie sagen, Rhabarber habe ich schon, ähnliches mit Kürbis zum Beispiel. Ja. August oder September sind schon die ersten Kürbis auf dem Markt und dann gibt es schon Kürbissuppen ohne Ende. Und wenn du dann im November Kürbissuppe auf die Karte schreibst, nein, ich habe schon so viel Kürbissuppe gegessen. Das finde ich so schade manchmal. Mhm. Das finde ich so schade und es setzt uns Köche ja auch unter Druck, weil wir können nur mit den Produkten arbeiten, was halt da ist, was halt auf dem Markt ist. Und momentan ist es halt einfach, sage ich jetzt mal, der Kürbis oder die Karotte oder die Zwiebel, je nachdem, was es halt ist. Aber wenn ihr das schon 3 Monate vorher gegessen habt, was soll ich denn machen?
Jeder möchte unbedingt den ersten Spargel bringen, ne? Auf die Karte. So. Ja. Jetzt hast du auch schon eine Menge, ich glaube 7 Kochbücher bisher oder so, oder? Kann das sein? Vielleicht auch ein paar mehr, weiß ich nicht, veröffentlicht. Jetzt das neue Messebuch, ist das jetzt, war das ein Herzensprojekt, war das Konzept oder war das jetzt so ein logischer nächster Schritt, wegen der Nachfrage? Kannst du das sagen?
Tatsächlich war es so, das ist eigentlich, also das war für mich auch dann logisch, wenn das erste so gut ankommt, dass du dann nach vegetarisch dann auch natürlich irgendwie, also wir haben ja das Know-how haben wir ja auch, bieten wir auch im Restaurant an und warum sollen wir das nicht machen? Also es ist ja nicht so, dass wir das irgendwie, dass es für uns eine Qual war, sondern es ist einfach für uns schön, weil wir bieten ja auch vegetarisch, nicht nur vegetarisch, sondern auch Mäse mit Fisch und Fleisch und eben so, also genauso an. Und es war also eigentlich für mich selbstverständlich, dass wir dann also
das. Also ein logischer Schritt eigentlich, eine Fortführung.
Ein logischer Schritt, genau, ja, da bin ich bei dir. Und weil halt einfach auch die Nachfrage da ist. Ne? Also das, wir kriegen ja auch Feedback von den Gästen, die dann sagen, okay, ich habe das Buch gekauft, kommt auch mal ein normales, wo man auch Fisch und Fleisch darin vorkommt und so. Dann sagst du, okay, ich mache mir mal Gedanken. Und dann, wenn du das natürlich häufiger hörst, sagst du, okay, dann sollten wir eigentlich so eins machen. Ne?
Und wenn man jetzt nochmal mehrere Schritte zurückgeht, wie erklärst du eigentlich jemanden, der mit dem Begriff Mäse eigentlich nichts anfangen kann, wie erklärst du dem, was das für dich bedeutet, jenseits von kleine Vorspeise auf kleinen Teller?
Ja, also wenn man so, eigentlich ist Mäse ist eigentlich ein soziales Miteinander, sage ich jetzt mal. Also wenn wir bei dem Thema sind, wenn ich Freunde oder Gäste habe, was will ich denn? Warum lade ich denn die Gäste zu mir ein? Ich will Zeit mit denen verbringen, oder?
Ja.
So viel Zeit wie möglich möchte ich mit denen verbringen, weil sonst brauche ich ja nicht die Freunde oder Familie einzuladen. Das heißt, wenn die da sind, möchte ich Zeit mit denen verbringen. Was braucht man dazu? Auch gutes Essen. Ein gutes Essen, gutes Tischgespräch gehört immer dazu. Das ist halt einfach so. Und mit dem Mäse, du hast vielleicht die Arbeit ein bisschen vorher, musst vielleicht, je nachdem, wie groß du das aufziehen willst, hast vielleicht vorher, aber du hast nachher Zeit für deine Gäste, indem du alles hinstellst und einfach mit deinen Lieblingsmenschen oder mit den Menschen, die du gerne halt bei dir hast, einfach mit denen einen schönen Abend verbringst. Und ich weiß es ja selber, ich habe früher, wenn ich Gäste eingeladen habe, Freunde eingeladen habe, bin ich immer nach jedem Gang aufgestanden, bin ich in die Küche aufgeräumt, wieder den nächsten Gang gekocht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts von dem Abend gehabt. Ich war nur in der Küche. Und das meine ich halt einfach. Also Mäse heißt für mich auch ein Stück Zeit miteinander verbringen.
Okay.
Das würde ich jetzt so sagen, okay. Ja.
Ja.
Schön. Gibt es was bei dem Buch, auf das du besonders stolz bist? Was ist dir besonders gut gelungen?
Für alles.
Sehr gut. Und wenn ich dann frage, wo denkst du, das hättest du besser machen können, sagst du jetzt nichts.
Wo ich hätte besser machen können. Ja, wo ich vielleicht ein bisschen, ja, aber das wollte ich auch nicht. Wäre auch nicht richtig, wenn ich das sage. Manche Rezepte sind doch ein bisschen, sage ich jetzt mal so, länger geworden, als ich mir eigentlich gewünscht habe, ja. Also ich will kein kompliziertes Essen. Also ich gehe auch nicht mehr in Restaurants, wo mich die Gerichte überfordern. Also selbst mich als Koch, ich will das einfach nicht. Ich möchte ein entspanntes Essen haben. Essen darf nicht anstrengend sein. Also Essen soll mir gut tun, aber es darf mich nicht irgendwie, wo ich dann auf einmal hergehe und zu viel Energie da reinnehme. Das möchte ich nicht. Und das sind mir, man muss auch schon selbstkritisch sein, muss es nicht. Das sind schon ein paar Rezepte drinnen, die, wo ich im Nachhinein gesagt habe, da irgendwie hätten wir vielleicht ein paar Zutaten weglassen können, weil das schreckt ja auch die Leute ab. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn du ein Rezept hast, wo du auf einmal 10 Zutaten hast, derjenige, der das Rezept nachkochen will, das ist mir zu viel. Wo soll ich denn die ganzen Zutaten organisieren und kaufen und
da
so
muss
weiter?
Ich dir sagen, ich finde das sehr gut. Ich für mich muss sagen, ich finde das sehr gut. Ich fühle mich oft bei Büchern unterfordert und denke, was soll ich mit, das brauche ich so nicht. Und ich hatte so das Gefühl, dass so ein bisschen teilweise, ja, die Rezepte sind ein bisschen aufwendiger, aber das ist so ein bisschen der Ali Güngermisch von früher auch, von den alten Büchern, die halt aromatisch auch dann ein bisschen aufwendiger sind. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt das sehr gut. Ne? Also ich möchte das so. Ein bisschen gefordert werden auch. Ne?
Ja, richtig, aber weil du halt auch gerne kochst.
Ja, aber das sollte vielleicht ein Buch sein für Leute, die gerne kochen, oder?
Ja, aber es werden auch viele Bücher verschenkt zum Beispiel.
Ja.
Und wenn jetzt einer, ein Kochbuch darf den Leuten keine Angst machen. eher eine Freude machen und die sollen dafür offen sein, um die Gerichte nachzukochen. Und wenn das dann auf einmal in die Hand nehmen und aufblättern und irgendwie 20 Zutaten sehen, das macht schon, also du bist vielleicht da viel weiter, ja, Kompliment dafür.
Naja, das ist gar nicht...
Nimm's an, Gregor, nimm's doch
ja,
mal an.
Ja, nee, ich nimm's mal an, aber ich finde, ich möchte schon ein gewisses Niveau in den Büchern haben. Das gefällt mir schon gut. Ich glaube, für einfache, schlichte Gerichte gibt es schon genug. Keine Ahnung, was sagt der Verlag dazu? Oder ist nehmen die alles, was du, oder sagen die, Adi, da musst du nochmal
Nein. Die sagen ja auch, wenn manche Rezepte sind zu lang oder bei manchen können wir noch was drauflegen und so. Also letztendlich mischen sie sich eigentlich überhaupt gar nicht ein. Die geben natürlich eine Empfehlung. Ja. Also ist auch gut so. Ich bin da auch für Kritik offen und so und auch seitens von euch. Ja. Also Gottes Willen. Aber es muss trotzdem eine Handschrift da sein. Mhm. Und bei manchen, also es ist halt wirklich so, bei manchen Sachen, du musst auch deine Handschrift beibehalten. Da musst du das Rezept schon größer machen. Und bei manchen Sachen ist es so, wo du sagst, okay, also wenn ich jetzt da jetzt noch zwei Zutaten jetzt noch zusätzlich dazu gebe, das Gericht wird nicht besser. Dann lasse ich die lieber, die zwei Zutaten. Mhm. Und das musst du auch selber erkennen. Ne? Das ist wichtig.
Ja, gut. Ich mag es gerne. Ich finde es sehr gut gelungen. Ich finde es sehr gut, so wie es ist.
Dankeschön.
Ich wünsche dir sehr viel Erfolg mit dem Buch. Ja. Und Patrick, hast du noch eine Frage, die dir auf dem Herzen brennt?
Nein, ich wünsche mir auch dieses Dessertbuch. Ich wünsche mir tatsächlich dieses Dessertbuch.
Ja.
Aber das ist schon, das Dessertbuch ist schon, ja, da seid ihr bei mir, ne?
Ja.
Da könnte man etwas Gutes...
Ich bin bei dir, du hast Desserts, wo du denkst, also diese 3-Sterne-Nummern, wo ich dann irgendwas, keine Ahnung, 3 Tage stehen lassen muss oder weiß der Kuckuck, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Aber es muss aromatisch sein, wo du sagst, es sieht auch geil aus auf dem Teller und so. Und das könnte ganz einfach sein. Ich habe jetzt gerade letzte Woche habe ich tatsächlich mal wieder Crêpe Suzette gemacht. Mit so ein bisschen Lavendel drin und so. Das ist schon, und das ist gar nicht aufwendig. Also wenn du einem erzählst, hey, du musst nur ein paar Orangen filetieren und da rein...
Und den Kram hinter anzünden, ne? Ist auch noch eine Show,
Licht aus. Ja, aber solche Desserts, ganz ehrlich, also mit Crêpe Suzette kriegst du immer noch 1000 Komplimente, weil das ist einfach geil. Aber es ist wenig Zeug zu machen.
Aber wenn wir bei Crêpe Suzette sind, wie oft, also ich weiß es nicht, geht es euch bestimmt genauso wie mir, wenn ich in den Restaurants bin, du kriegst ja immer weniger so serviert, wo es wirklich vor dem Gast noch flambiert wird.
Ja.
Aber die Restaurants, die das auf der Karte haben und das auch anbieten, das läuft. Das macht doch Freude. Ja, wo so ein alter Klassiker, das ist doch schön.
Ja, naja, du stehst halt 20 Minuten am Gast, ne? Oder eine Viertelstunde, so ein Kellner. Das muss ja auch bezahlt werden. Wer will das noch bezahlen für einen Pfannkuchen mit Orangensaft? Also das ist schon, ne?
Also ein Dessertbuch finde ich auch gut. Gerade die orientalische Geschmackswelt bietet da, glaube ich, auch noch einiges. Ich glaube, Otto Lengi hatte mal das Sweet rausgebracht. Ne?
Ansonsten das ist auch zu kompliziert. Das ist, wenn du für einen Cheesecake, wo du normalerweise rührst du alles zusammen, bei dem musst du auch noch alles pickeln und rückwärts drehen. Und das ist auch Quatsch.
Ja,
nicht spannend. Zu kompliziert denken. Da bin ich beim Patrick, wirklich. Absolut. Nicht zu kompliziert.
Ja.
Eher einfach, simpel.
Ja. Ihr schlichten Gemüter muss dann eher.
Und gleich danach kommt unser Kochbuch, unser Bratschlauchkoch.
Ja, genau. So, Ali, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Ja.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Buch. Vielleicht wird es ja das Dessertbuch.
So, ich hoffe. Dank. Schönes Wochenende.
Danke.
Ciao, ciao.
Freue mich aufs Dessertbuch, ne? Wenn es da mal kommt.
Wenn es da mal kommt, ne? Hat er ja angekündigt.
Ja.
Bin ja mal gespannt.
Das wäre so der Orient-Twist bei Desserts. Machbar. Ne?
Ja, ich kenne ja das hatten wir heute, Otto Lengi Sweet gibt es ja. Ist aber nicht so ganz, da sind viel Kuchen und Kuchen und Kuchen und dann, ich glaube, gefühlte 20 Käsekuchen.
Bei Cheesecake. Simple auch, ich hatte jetzt hier in der Vorbereitung, hatte ich ja schon erwähnt, bei Simple mal kurz durchgeblättert, da ist auch sehr viel Gebäck hinten drin.
Ja.
Aber so mal richtig schöne Desserts mit
Orient-Aromatik. Fände ich auch richtig geil,
würde
ich mir sofort zulegen.
So ist's.
Würde hier sofort steil gehen.
Ja.
Also, dann machen wir es so. Wir machen erst unser Bratschlauchbuch.
Ja.
Und dann machen wir Desserts.
Ja. Mit Ali zusammen.
Mit Ali zusammen. Ich finde es ja, ist das nicht eine wahnsinnige Idee, dass, keine Ahnung, Dieter Müller nochmal in der Küche steht und ein Bratschlauchrezept für uns hat?
Ja.
Das wäre eine große Klasse. So, allein die Fotos immer mit uns, ja, ne? Ja. Das wäre doch, also, zauberhaft.
Ja. Und die Kunststoffindustrie wird es auch feiern.
Ganz genau. Und wir geben zu jedem Buch gibt's einen Bratschlauch dazu.
Ja.
Kostenlos.
Eben. Ja. Oder drei.
Ja, ach, guck mal, das ist super geil. Wenn Sie jetzt bestellen und dann Rabattcode. Wer jetzt bestellt, kriegt nochmal, keine Ahnung, 5% auf den nächsten Bratschlauch. Ja,
so.
Wir machen Witze, aber es hat Tiefgang, weil tatsächlich habe ich gerade heute Morgen ja wieder rote Beete im Bratschlauch gemacht. Mhm. Und zwar habe ich da noch Orangen, nicht Abrieb, sondern ich habe Orangen ausgepresst und Orangenscheiben, also diese Schale auch mit reingemacht, bisschen Chili rein und das im Bratschlauch gemacht. Das hat eine Aromatik, das kriegst du nicht hin, wenn du sie einfach nur kochst.
Ja.
Das ist das zum Thema Bratschlauch. Das ist eine unterschätzte Sache aus den 70ern, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist so.
Garmethode.
Grüße gehen raus.
Ja, ja, voll. Aber ich würde sagen, das war's für dieses Mal.
Ich würde auch sagen. Ich finde, es reicht.
Ja, die Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Und da findet ihr natürlich, wie schon öfter erwähnt,
alle Rezepte.
Genau.
Aus den Büchern, die wir hier vorgestellt haben. Also nicht alle Rezepte, aber die wir nachgekocht haben. Und das ist ja auch dieses Mal wieder eine Vielzahl.
Genau. Bei Insta findet ihr uns auch unter Kochbuchcheck und freuen uns da und überall über eure Nachrichten. Sagen tschö und adieu. Und
bis zum nächsten Mal.
Immer lecker bleiben.
Dann ist, dein Kinn wieder gerade.
Und, und deine Nase wieder trocken.
Trocken.
So.
Und dann gehen wir wieder in Medias Res.
Ja, so ist das. Ne? Da freue ich mich drauf.
Dankeschön.
So, sehr, ich habe zu danken.
Ja,
war wieder sehr schön.
War ganz toll mit dir.
Ja, schön.
So, jetzt reicht's aber.
Ja.